Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Insolvenzverfahren. Er sieht das jetzt als Chance.
Und deshalb ist das jetzt während des Verfahrens wirklich eine Möglichkeit, uns von dieser Umklammerung zu befreien. So, wir sehen das nicht wie ein Gang nach Friedhof, im Gegenteil, aber wie ein Gang zu einem Befreiungsschlag. Und da machen wir alles, gehen wir alles für tun, dass wir das hinbekommen.
Das sagt Galeria-Chef Olivier van den Bosche. Galeria Karstadt Kaufhof hat, mal wieder muss man sagen, Insolvenz angemeldet. Dieses Mal soll es ein reguläres Insolvenzverfahren geben. Und was das für die 15.000 Beschäftigten bedeuten könnte, das ist eins unserer Themen heute hier. Auch mit dabei der Bahnstreik. Beginnt ja Mittwoch früh, geht bis Freitagabend. Und wir fragen uns, kommt man denn trotzdem irgendwie noch von A nach B?
Es soll teilweise sogar flott gehen, weil es noch einige Direktverbindungen gibt, die angeboten werden. Aber auch, ich nenne das jetzt mal so Mischformen.
Sagt unser Reporter Martin Schütz, was es mit diesen Mischformen auf sich hat und welche Alternativen es zur Deutschen Bahn gibt. Das klären wir auch hier. Ich bin Rahel Klein, es ist der 9. Januar, es ist sehr, sehr kalt und deswegen finde ich es sehr schön wärmend, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Früher, also so vor 20 Jahren, ne, da haben wir noch Familienausflüge ins Kaufhaus gemacht. Da gab es alles, was man braucht, unter einem Dach. Die Oma konnte auch mit den Aufzügen rauf und runter fahren. Wir haben alle ein bisschen Taschengeld gekriegt und konnten uns was kaufen. Restaurant gab es auch noch. War ein schöner Tag. Das alles war aber vor der Zeit des Onlinehandels und auch der Corona-Pandemie. Mittlerweile gibt es in Deutschland nur noch einen großen Warenhauskonzern, Galeria Karstadt Kaufhof. Und der hat nun Insolvenz beantragt. Und zwar zum dritten Mal innerhalb weniger Jahre. Ja, und was ist jetzt mit den rund 90 Warenhäusern und den mehr als 15.000 Beschäftigten? Wie geht's mit denen weiter? Diese Frage geht an Anne Präger aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam. Anne, die Insolvenz ist angemeldet. Was passiert denn jetzt mit dem Unternehmen?
Also da wird logischerweise neue Eigentümer gesucht. Gespräche mit möglichen Investoren sind offenbar sogar auch schon angelaufen. Wobei man sagen muss, es gibt einen Wirtschaftswissenschaftler und Handelsexperten, Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein, der dazu im Interview mit dem Deutschlandfunk heute Mittag eher skeptisch klang.
Ich bezweifle sehr, dass es ernsthafte Interessenten gibt. Der Knochen ist nicht nur abgelutscht, er ist auch ausgesaugt und dreimal ausgekocht. Also ich glaube, dass das Unternehmen nicht mehr zukunftsfähig ist.
Ganz anders klingt das dagegen, wenn man dem Galeria-Chef Olivier van den Bosche zuhört. Der sieht das neue Insolvenzverfahren positiv und der hat in Essen sogar von einem Befreiungsschlag gesprochen.
Wir haben viele, viele Filialen, die wirtschaftlich sehr gut laufen. Und wir wissen auch, wenn wir eine vernünftige Miete haben, hat das Warenhaus in Deutschland eine sehr gute Zukunft.
Der Hintergrund dessen, was er sagt, ist, dass viele Warenhäuser, also alle Warenhäuser Miete zahlen und laut der Geschäftsleitung hängt es jetzt eben auch an der Höhe dieser Mieten, ob Standorte geschlossen werden müssen oder ob sie bleiben können.
Bevor wir auf die Zukunft schauen, erklär doch vielleicht noch mal ganz kurz, wie es jetzt zu diesem dritten Insolvenzverfahren gekommen ist.
Das hat nicht nur was mit den Warenhäusern selbst zu tun, sondern Galeria gehört noch zur Signa Unternehmensgruppe vom Tiroler Investor René Benko. Den Namen kann man auch schon mal gehört haben in letzter Zeit. Der hatte eigentlich angekündigt, dass er 200 Millionen Euro in die Kaufhäuser investieren will. Der ist dann aber mit seinem Immobilienimperium hochverschuldet geworden und ist seit November selbst zahlungsunfähig, sprich also kein Geld mehr für Galeria, für Karstadt und Kaufhof.
Und was bedeutet das jetzt für die ganzen Verkäuferinnen, Verkäufer und auch die übrigen Beschäftigten?
Also die Gewerkschaft Verdi, die sieht ja den neuen Insolvenzverwalter in der Pflicht. Verdi sagt, dass sich das Unternehmen in den letzten Monaten eigentlich wirtschaftlich gut entwickelt hat. Also auch das Weihnachtsgeschäft zum Beispiel war offenbar gut. Die Gewerkschaft fordert da vom Insolvenzverwalter, dass der alles tun soll, um die Arbeitsplätze der Warenhauskette zu sichern. Sprich, da reden wir also von insgesamt mehr als 12.000 Festangestellten und dazu kommen eben dann noch die Saisonkräfte. Mhm. Was jetzt schon klar ist, wenn jetzt kein Lohn mehr vom Unternehmen an die Beschäftigten kommt, dann erhalten die für 3 Monate sogenanntes Insolvenzgeld.
Und wer zahlt das und wie viel ist das?
Also das Geld kommt von der Bundesagentur für Arbeit. Die hat schon zugesagt oder die hat schon gesagt heute, dass die Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Das ist also schon mal eine kleine gute Nachricht. Mhm. Und Insolvenzgeld, das ist für den Einzelnen dann so wie das Nettoentgelt im Monat. Das muss man auch nicht versteuern. Und die Bundesagentur übernimmt da auch die Sozialabgaben. Und diese 3 Monate Insolvenzgeld, das verschafft dem Insolvenzverwalter jetzt Zeit, um eine Lösung zu finden für den Warenhauskonzern. Den Job, dass diese Lösung zu finden, hat im Moment der Rechtsanwalt Stefan Denkhaus. Der ist der vorläufige Insolvenzverwalter und der hat an die Beschäftigten appelliert, dem Unternehmen die Treue zu erhalten heute. Und der sieht bei seinem Job da, dass er sich natürlich auch nicht nur um die Beschäftigten kümmern muss.
Das ist natürlich ein schwerer Schlag für die Belegschaft, für die Lieferanten, für die Dienstleister und wahrscheinlich auch für den Steuerzahler, der hier ja auch viel investiert hat. Das sehen wir aber gleichzeitig auch als Verpflichtung an, dass wir hier in einen Sanierungsprozess hineinkommen.
Und was der Anwalt heute auch noch gesagt hat, ist, es ist für ihn jetzt nicht das Ziel, den Warenhauskonzern zu zerschlagen. Und was er auch gesagt hat, dass er nämlich zuversichtlich ist, dass das Insolvenzverfahren spätestens im Sommer abgeschlossen sein wird.
Wie es mit Galeria Karstadt Kaufhof nach dem Insolvenzantrag weitergeht, das hat uns Anne Präger aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Zum 3. Mal innerhalb weniger Jahre hat Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof jetzt einen Insolvenzantrag gestellt. Und Insolvenz, das klingt ja so nach Ende, nach Scheitern. Für Bettina Breitenbücher ist das allerdings der Anfang. Sie ist nämlich Insolvenzverwalterin und tritt dann auf den Plan, wenn Unternehmen oder Privatpersonen nicht mehr weiter wissen. Was man als Insolvenzverwalterin so macht, darüber haben wir gesprochen. Frau Breitenbücher, welche Eigenschaften muss man als Insolvenzverwalterin mitbringen?
Ja, man muss schon entscheidungsfreudig sein, weil am Beginn eines Insolvenzverfahrens, gerade wenn es um ein Unternehmen geht, das man vielleicht sanieren möchte und dessen Bestand man erhalten möchte, muss sehr schnell agiert werden auf allen Ebenen. Es gibt Gläubiger, die betroffen sind, die wollen sofort wissen, gehen die Lieferungen weiter, können wir weiter produzieren. Die Arbeitnehmer wollen wissen, wie sind die Perspektiven. Die Kunden wollen wissen, können wir unsere Aufträge dort lassen oder müssen wir sie abziehen. Und man muss da sehr verhandlungsfreudig sein, auch etwas stressresistent, ja. Und man muss zwischen den Parteien irgendwie einen guten Ausgleich finden, so ist es.
Was würden Sie jetzt mal so sagen, wie beliebt sind Sie als Insolvenzverwalterin? Also jetzt nicht persönlich, sondern Sie und Ihr Job.
Ja, also als Job, ja. Naja, also das ist natürlich schon gemischt, ja. Also einen Insolvenzantrag zu stellen ist, gerade wenn man jetzt ein kleineres, inhabergeführtes Unternehmen mal betrachtet, ja, das ist das Scheitern eines Lebenswerks. Und in der Regel versuchen solche Inhaber, den Insolvenzantrag mit allem, was sie haben, zu vermeiden, investieren auch ganz oft noch ihr gesamtes Privatvermögen ins Unternehmen, um es zu retten, ja. Und der Insolvenzantrag ist der letzte Gang. Also das ist das Ende eines Dramas, ja. Und auf den Insolvenzverwalter freut sich da natürlich keiner.
Da ist man wahrscheinlich auch ein bisschen Therapeutin bei dem Ganzen.
Ja, bedingt. Also ein bisschen Empathie muss man natürlich schon aufbringen, ja, für die Situation von diesen Menschen, die von der Insolvenz betroffen sind. Da unterscheidet sich doch schon aber sehr, ob es sich, sage ich mal, um eine Verbraucherinsolvenz handelt oder ein Kleinstunternehmen, das vielleicht auch als einzelkaufmännisches Unternehmen geführt wird, oder ob es wirklich um ein großes, professionell geführtes Unternehmen geht, wo zum Teil auch das Management angestellt ist, ja, die also jetzt nicht persönlich da involviert sind, da merkt man also schon einen spürbaren Unterschied.
Was sind denn dann Ihre Hauptaufgaben als Insolvenzverwalterin? Also Sie haben schon gesagt, Sie müssen natürlich viel organisieren, viel verhandeln. Aber worin besteht so Ihre Hauptaufgabe?
Ja, also wenn ich in ein Unternehmen reinkomme, ich versuche mal als allererstes mir einen Überblick zu verschaffen, was denn an Vermögenswerten da ist. Also Warenlager, Maschinen, Immobilie, Kundenforderungen, die draußen sind und auf der anderen Seite, was an Verbindlichkeiten da sind. Zeitgleich versuche ich, eine Liquiditätsplanung auf die Beine zu stellen. Da habe ich natürlich dann einen Steuerberater mit dabei, der das für mich macht, ja, um zu schauen, wenn wir jetzt fortproduzieren, im Insolvenzverfahren, im vorläufigen Insolvenzverfahren gibt es bestimmte Rahmenbedingungen. Es ist ja auch ein Ziel des Insolvenzverfahrens, ein Unternehmen zu erhalten, ja. und ob wir das liquiditätsmäßig erhalten können und dann eben sofort zu verhandeln mit den Kunden, dass die ihre Aufträge nicht abziehen, sondern das Vertrauen haben, dass sie dabei bleiben und weiterhin Aufträge erteilen. Genauso mit den Lieferanten. Die kriegen eine Zusage, dass das, was ab jetzt geliefert wird, auch wirklich bezahlt wird. Ja, da spricht man so eine Art Zahlungsgarantie aus. Ja. Also die professionellen Unternehmen kennen sich da aus und die wissen auch, dass man darauf vertrauen kann.
Und würden Sie sagen, Sie mögen Ihren Beruf?
Ja, den mag ich sehr.
Aber jetzt mal, ne, wenn wir uns gerade diese kleineren Unternehmen, Privatpersonen und so, wo es dann ja wirklich um ja auch gescheiterte Existenzen und so geht, warum mögen Sie das dann trotzdem? Weil Sie doch das Gefühl haben, Sie können doch noch was tun und Sie helfen den Menschen? Oder warum nehmen Sie dann so einen Job an und mögen den auch, weil es ja doch viel auch mit Leid zu tun hat?
Ja, aber es hat auch viel mit Freude und Erfolgserlebnis zu tun. Ganz oft gelingt es ja auch, dass man eine Firma saniert, indem man sie verkauft. Das nennt sich dann übertragende Sanierung oder alternativ einen Insolvenzplan macht, also einen gerichtlichen Vergleich mit allen Gläubigern. Und das macht man ja nicht als One-Man-Show, man macht das wirklich im Team. Und das hat so eine gewisse Dynamik. Und also wenn es dann von Erfolg gekrönt ist, das ist ein schönes Erfolgserlebnis.
Das heißt, da kann man gemeinsam richtig viel regeln. Ich habe mit Bettina Breitenbücher gesprochen. Sie ist Insolvenzverwalterin. Und wir haben darüber gesprochen, was man in dem Job so macht. Herzlichen Dank, Frau Breitenbücher.
Ja, gern geschehen. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ab morgen will die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, kurz GDL, bundesweit den Personenverkehr bestreiken. 2 Uhr Mittwoch früh geht's los und dauern soll das Ganze bis Freitag um 18 Uhr. Und das sorgt für nervöses Zucken bei uns allen, die in den nächsten Tagen reisen müssen oder wollen. Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat für uns geschaut, wie wir trotzdem ans Ziel kommen können. Martin, man muss ja auch ehrlich sagen, es fallen nicht alle Züge aus, oder?
Nicht alle, aber man kann schon sagen, eigentlich die allermeisten. Ich habe mal geschaut, wie wäre es denn eigentlich, wenn wir von München nach Berlin reisen würden.
Wir beide jetzt.
Genau, da bietet die Bahn einen Notfallplan an und sagt außerdem, die Bahnen, die fahren, da sehen wir zu, dass es längere Züge sind, sodass mehr Sitzplätze vorhanden sind als normal. Und laut der DB-App gibt es dann immer wieder mal über den Tag verteilt eine Möglichkeit, einen Zug von München nach Berlin zu erwischen.
Was ist da so dabei?
Ach, eigentlich alles. Also ICE, Regionalexpress, Regionalbahn, die komplette Palette. Es soll teilweise sogar flott gehen, weil es noch einige Direktverbindungen gibt, die angeboten werden. Aber auch, ich nenne das jetzt mal so Mischformen. Also mit einem ICE in München los und dann in den Flixtrain von Fulda nach Berlin. Ne, muss man umsteigen. Mhm. Laut der Bahn-App, muss ich sagen, gibt es aber auch wirklich, wirklich sehr wilde Kombinationen.
Lass uns mal so eine wilde Tour wagen.
Okay, also dann gehen wir davon aus, dass wir morgen zusammen um 13.51 Uhr am Münchner Hauptbahnhof im ICE sitzen und der losfährt. Eine gute Stunde später sind wir in Nürnberg. Aussteigen, 45 Minuten warten, dann in den Regionalexpress nach Saalfeld in Thüringen.
Wollte ich immer schon mal hin.
Ist sehr schön da. Die Feengrotten sind ganz bezaubernd und es gibt auch ein tolles einheimisches Bier, kann ich nur empfehlen. Guck. Wir haben aber nur 29 Minuten, das wird dafür nicht ausreichen. Wir steigen um in die Regionalbahn von Saalfeld nach Halle. Und dann nach 15 Minuten dort geht's dann weiter mit dem Regionalexpress nach Halberstadt. So, und jetzt wird's haarig. Ja. Ich sag es dir.
Da gibt's kein
Daumen
Bier.
Daumen drücken, da gibt's auch Bier. Aber wir haben nur 5 Minuten, um umzusteigen und sind ja schon ein paar Stündchen mit unterschiedlichen Bahnen unterwegs. Wenn's gelingt, dann haben wir die Möglichkeit, in Halberstadt in den RE nach Magdeburg zu steigen. Und dann wird es entspannter ab Magdeburg. 23 Minuten warten, umsteigen in den RE nach Berlin Hauptbahnhof und Ankunft entspannt Donnerstagmorgen 1.20 Uhr.
In der Nacht?
Ja, sicher.
Ich habe jetzt den Überblick verloren.
Warum? Das war doch eine stringente Strecke.
Außer, dass es in Saalfeld leckeres Bier gibt. Aber wie lange dauert dann die Fahrt von München nach Berlin?
So wie ich sie gerade vorgetragen habe, ohne Verspätung, planmäßig 11 Stunden, 29 Minuten und 5-mal umsteigen.
Kein Problem.
Aber die Bahn weist auch immer wieder darauf hin, dass wegen des GDL-Streiks die Auswirkungen auf den Bahnverkehr eben heute noch nicht so wirklich abgesehen werden können. Und sie bittet darum, wer kann, der soll seine Reise dann bitte verschieben. Auch
so,
wenn's schön ist.
Wenn ich meine Reise aber nicht verschieben kann und mir eine Taxifahrt von München nach Berlin auch zu teuer ist, was mache ich dann?
Mietwagen geht natürlich. Oder wenn du es zu einem Flughafen schaffst, dann kannst du natürlich auch fliegen. Ist natürlich aber extrem teuer, kurzfristig einen Flug zu buchen. Da waren wir bei ungefähr 450 Euro heute Mittag, wenn man das morgen machen möchte. Mhm. Was natürlich auch geht, ist, dass du dir einen Flixtrain nimmst, sofern ein Bahnhof in deiner Nähe ist, wo die halten. Die fahren ganz normal. Die gehen auch davon aus, dass ihre Verbindungen in den kommenden Tagen ganz normal weiterfahren. Oder ein Flixbus. Die sind gerade dabei, dass sie ihre Kapazitäten kurzfristig erhöhen, beispielsweise Doppeldeckerbusse einsetzen, wo sonst nur Eingeschossige unterwegs sind. Ich habe heute mit Flixbus telefoniert und bei denen haben sich die Anfragen in den vergangenen Tagen verdoppelt. Mhm. Also auch da wird es wahrscheinlich kuschelig werden. Oder ebenfalls vorhanden, eigenes Auto nehmen und losfahren.
Gibt es eigentlich noch diese ganzen Mitfahrangebote?
Ja klar, gibt es. Also zum einen so in diesem Pendlerbereich gibt es diverse Anbieter, beispielsweise To-Go, der ADAC steckt da mit drin. Also da kannst du über eine App Fahrtwünsche und Strecken eingeben und gucken, matcht das oder matcht das nicht. BlaBlaCar hat nach eigenen Angaben rund 8 Millionen registrierte NutzerInnen. Das heißt, da sollte eigentlich auch das ein oder andere Angebot dabei sein. Und es gibt in dem Mitfahrbereich, wenn auch weitere Strecken noch dazukommen sollen, auch diverse Anbieter, also bessermitfahren.de oder pendlerportal.com. Aber man muss ehrlich sagen, ich habe heute mal geguckt, wie wäre es von München nach Berlin eben zu fahren, die angenommene Strecke, die wir haben. Da sind auch immer wieder Angebote, vor allen Dingen dann aber aus der Peripherie, also zum Vorort nach Berlin und so. Also nicht unbedingt vergleichbar mit dem, wir sind verwöhnt und wollen eine Direktverbindung wie bei der DB.
Aber wir halten trotzdem fest, es gibt ein paar Alternativen auch zur Deutschen Bahn und man kommt durchaus vielleicht auch ans Ziel.
Ja, aber es wird vermutlich chaotischer und kein so wirklich großer Spaß für diejenigen, die wirklich reisen müssen.
Jedenfalls nicht von morgen Mittwoch 2 Uhr bis Freitag 18 Uhr. So lange will die GDL, die Deutsche Bahn, bestreiken. Welche Alternativen es gibt, um trotzdem ans Ziel zu kommen, das hat uns Martin Schütz zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mehr als 3 Monate sind seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober jetzt vergangen und noch immer sollen sich 136 Geiseln in den Händen der Hamas befinden. Und die Angehörigen, die versuchen alles, um die wiederzubekommen.
Act now or more will die. Every second counts. Do everything. Bring them home. Now.
Das ist ein Ausschnitt aus einem US-Werbespot, der in den nächsten Wochen im amerikanischen Fernsehen läuft. Auch 8 US-Amerikaner werden noch vermisst. Und die Angehörigen hoffen jetzt durch diesen Spot mehr Aufmerksamkeit auf die Situation zu lenken. Aber gibt's da gerade irgendwelche Bewegung mit Blick auf die verbliebenen Geiseln? Darüber spreche ich mit unserer Korrespondentin Bettina Meyer aus dem Studio Tel Aviv. Bettina, bring them home. Diese Forderung mit Fotos der Geiseln, die hingen ja nach dem 7. Oktober überall in Israel. Ist das immer noch so?
Ja, also die Fotos, die sieht man hier im Alltag wirklich noch überall. An jeder Straßenecke kann man sagen, an den Autobahnüberführungen, im Supermarkt. Also sie sind nicht vergessen hier im Alltag, aber es hat auch etwas abgenommen. Manche der Plakate hängen auch so ein bisschen durch den Wind verrissen, schon runter. Also es kommt nicht jeden Tag jemand vorbei, aber doch gibt es immer wieder auch diese Proteste der Angehörigen, der Familien, damit eben die Geiseln, die noch in Gaza sind, nicht vergessen werden.
Ein Kriegsziel der israelischen Regierung ist es, alle Geiseln nach Hause zu bringen. 105 Menschen sind im Rahmen von Austauschen mit palästinensischen Gefangenen freigekommen. Es sollen sich aber immer noch 136 Menschen in den Händen der Hamas befinden. Was hörst du von Angehörigen? Setzt sich die israelische Regierung dafür noch intensiv ein, mehr Menschen freizubekommen?
Ja, das beteuert die israelische Regierung hier doch sehr oft. Aber die Angehörigen, die fühlen sich eigentlich nicht richtig gehört. Es gibt zwar eine Anlaufstelle der Regierung, aber eben die melden sich nur sporadisch, sagen mir jedenfalls einige Angehörige, auch oft nur, wenn es schlechte Nachrichten gibt. Also viele Zeichen der Hoffnung gibt es auch da nicht zu hören von der Regierung und Premier Netanyahu trauen die meisten hier nicht so über den Weg. Sie beschimpfen ihn teilweise, werfen ihm vor, dass er sich eben nicht für die Geiseln vorrangig interessiert, sondern nur diesen Krieg zu gewinnen mit Gewalt. Mhm. Viele von denen fordern eine Waffenruhe. Ja, und eben auch das Vertrauen in die Regierung schwindet, besonders eben seitdem, es gab ja einen Vorfall, seitdem 3 Geiseln, die fliehen konnten in Gaza, die getötet wurden vom israelischen Militär, obwohl sie eine weiße Fahne geschwenkt haben, weil sie für Terroristen gehalten wurden. Also diese Vorfälle haben eben dazu geführt, dass das Vertrauen weniger wird. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder eben Protestmärsche und ja auch Anhörungen, zum Beispiel im Parlament wie heute, wo wir dann etwas auch von ehemaligen Geiseln hören.
Katar vermittelt ja bei der Freilassung der Geiseln und dann eben auch mit den Gefangenen austauschen. Und Katar hat diese Woche gesagt, neuer Geiseldeal wird aktuell schwierig. Warum?
Ja, also das gab 6 Familien von Geiseln, die sind auch nach Katar geflogen, selbst eben um dort tatsächlich mit dem Regierungsoberhaupt zu sprechen und haben diese Nachricht eben dort gehört. Das liegt auch daran, dass Israel jetzt gezielte Tötungen zum Beispiel im Libanon vornimmt. Das haben wir jetzt heute gesehen, eben dass da Hisbollah-Kommandanten getötet werden, gezielt mit Drohnen, aber auch der Hamas, also Terroristen der Hamas Ziele sind. Und genau das, so sagt es Katar, macht es jetzt schwierig, eben Angriffe auf die Führungsriege, dass da noch dann Gespräche zustande kommen derweil.
Was weiß man denn darüber, wie es den verbliebenen Geiseln geht und wo die sich möglicherweise befinden?
Also da weiß man einiges, zumindest von den Geiseln, die ja freigelassen wurden, die auch getroffen haben, die noch in Gefangenschaft sind, die mit ihnen ja auch teilweise eben dort zusammengefangen gehalten wurden. Das ist sehr bedrückend, wenn man diese Schilderungen hört. Es gab heute eine Anhörung in der Knesset, also hier im Parlament, wo zum Beispiel eine 62-jährige Geisel, die nach 51 Tagen freigekommen ist, aus einem Kibbutz gesagt hat, mal so eine Situation sehr plastisch beschrieben hat, die auch von Folter und Gewalt gegen Frauen gesprochen hat. Sie hat gesagt, ich sah ein Mädchen, das von der Toilette gekommen ist, ganz aufgeregt. Und dann wollte ich sie umarmen. Und dann hat das Mädchen gesagt, das ist verboten. Und der Entführer, der hat ihn beschimpft, hätte ihn angefasst und mich danach sie nicht mal umarmen lassen. Sie hat auch gesagt, dass eine Soldatin, also zumindest eine Frau, die für eine Soldatin gehalten wurde, neben ihr gefoltert wurde. Die sitzen da im Dunkeln, ohne Essen, ohne Medizin, teilweise schwer verwundet. Auch ja, alte Leute, soll auch noch ein Baby darunter sein, ein Kleinkind, viele Frauen. Also es muss sehr, sehr schlimm sein. Also, man kann sich das eigentlich kaum vorstellen. Ja. Und heute gab es auch einen medizinischen Bericht, wo sehr detailliert Krankheiten aufgelistet wurden der Geiseln, die noch gefangen sind.
Gibt es denn irgendeinen Hoffnungsschimmer für die verbliebenen Geiseln aktuell?
Sieht man leider im Moment sehr, sehr düster aus. Also gerade hat auch noch der Verteidigungsminister Israels bekannt gegeben, dass die Kämpfe im Süden Gazas, im Khan Yunis, also in der Stadt, wo noch viele Geiseln vermutet werden, nochmal intensiviert werden sollen. Also eben dort an die Führungsriege der Hamas zu kommen. Das macht es jetzt nicht gerade leichter, dann auf eine Befreiung der Geiseln dort zu hoffen. Mhm. Man muss ja auch sagen, bisher sind nicht viele Geiseln befreit worden. Eigentlich nur eine einzige, die ganz am Anfang des Krieges befreit wurde. Die anderen kamen ja frei durch Verhandlungen und eine Waffenruhe. Und das ist momentan jedenfalls nicht abzusehen.
Sagt unsere Korrespondentin Bettina Meyer aus dem Studio Tel Aviv. Wir haben über die immer noch 136 verbliebenen Geiseln in den Händen der Hamas gesprochen. Und wie eine mögliche Befreiung aussieht im Moment, ist es leider, muss man sagen, schwierig.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Minus 8 Grad waren es heute Morgen, als ich vor die Haustür getreten bin. Dachte auch erstmal, ich sehe nicht richtig. Und ihr könnt froh sein, dass ich richtig warm angezogen war. Doppelte Zwiebellage mit Vlies und allem. Sonst würden wir uns jetzt hier nicht hören, ne? Wir haben unseren Reporter Jan Dahlmann deswegen mal losgeschickt mit Tipps, wie wir den Körper bei der Kälte in den nächsten Tagen richtig schön warm kriegen und warm behalten.
Boah. Bei diesem Wetter hilft eigentlich erstmal nur eins. Eine dicke Wolldecke, eine Wärmflasche und ein gutes Buch oder eine Serie auf der Couch drin im Warmen. Geht aber leider nicht immer. Leider müssen die meisten von uns dann ja doch das Haus mal verlassen. Und das wird schnell unangenehm. Relativ fix wird's eisig. Erst an den Händen, den Füßen, den Ohren und an der Nase. Oder wissenschaftlich ausgedrückt von dem Physiologen Rüdiger Köhling.
Einer der Mechanismen, den wir sicherlich alle kennen, ist der, dass wir die Blutzufuhr in die Peripherie drosseln. Also sprich, das Blut, was in die Haut fließt, in diejenigen Bereiche, die vielleicht nicht so zentral sind, also Hände und Arme und Beine. Und auch die obersten Schichten, wenn man so will, des Körpers, die werden einfach weniger durchblutet.
Das macht unser Körper, damit die wichtigen Körperregionen wie Kopf, Brust und Bauch weiterhin bei 37 Grad bleiben. Schön wäre es für uns natürlich, wenn auch die anderen Körperteile so warm blieben. Denn kalte Hände und Füße machen einfach keinen Spaß.
Also kurzfristig kann man eigentlich nur Folgendes machen. Man kann sich ordentlich warm anziehen, ja, und sich bewegen. Das ist ein weiterer Mechanismus der Regulation, da die Muskeln zwar ziemlich effizient sind, aber natürlich nicht 100% der Energie in Bewegung umwandeln, sondern eigentlich nur so eher so 30%, fällt der Rest als Wärme an.
Rüdiger Köhling weiß als Physiologe genau, wie sich Kälte auf uns auswirkt. Er kennt die biologischen Vorgänge in unserem Körper. Also muss er doch eigentlich irgendwelche Gadgets haben, die ihn durch den Winter bringen. Sowas wie beheizbare Handschuhe, Wärmepads und so weiter.
Ich fürchte, nein. Ich mag Wolle und natürliche Stoffe, aber beheizbare Dinge trage ich selber nicht. Aber natürlich könnte man sowas benutzen. Es gibt sogar Materialien, die durch die Krafteinwirkung des Auftritts der Sohle einen Teil dieser Kraft wiederum umwandeln in Wärme. Das ist kein so dummes Konzept. Und natürlich, wenn man sowas nutzt, dann kann man gegebenenfalls kalte Füße auch ein wenig wärmen.
Also es gibt schon Hilfsmittel, die uns durch solche Tage bringen. Es gibt Taschenwärmer, Heizwesten, Wärmegürtel und noch vieles mehr. Aber nicht jeder möchte den ganzen Tag irgendwelche elektronischen Kleidungsstücke am Körper tragen. Deshalb helfen auch ganz natürliche Dinge. Wir können unseren Körper mittelfristig an kältere Temperaturen gewöhnen. Und dann können wir mehr Kälte aushalten und frieren später. Zum Beispiel durch Sport in der Kälte.
Kälteexposition bei Bewegung zum Beispiel führt dazu, da gibt es Studien, die zeigen, dass Menschen, die häufiger auch im Kalten zum Beispiel laufen, tatsächlich letzten Endes auch eine erhöhte Wärmeproduktion zeigen.
Denn wenn wir bei dieser Kälte rausgehen und joggen, Fußball spielen, Fahrrad fahren oder was auch immer, dann produzieren wir dadurch mehr braunes Fettgewebe.
Das braune Fettgewebe ist tatsächlich ein bisschen brauner, liegt so um die Nieren herum und auch unter den Schulterblättern und ist in der Lage, tatsächlich jetzt selbst auch Wärme zu produzieren. Und man sieht auch dann bei Menschen, die das häufiger tun, dass einfach die Wärmeproduktion unter den Schulterblättern vor allen Dingen steigt. Das ist nicht viel, aber hilft.
Und um unseren Körper noch besser dazu zu bringen, dass er bei Kälte mehr Wärme produziert, hilft zum Beispiel Wechselduschen.
Letzten Endes muss man sich der Kälte durchaus mal auch aussetzen, gerne auch beim Wechselduschen. Natürlich nicht so, dass es also jetzt so kalt wird, dass es wirklich gefährlich wird oder dass es schmerzt. Aber der Wechsel ist entscheidend, also mal warm und mal wieder kalt, sodass letzten Endes diese Systeme sich daran gewöhnen, auch aktiviert zu werden.
Da reicht's aber leider nicht, einfach heute einmal kalt zu duschen und morgen friere ich nicht mehr so schnell. Das dauert leider ein paar Wochen. Und gerade bei Temperaturen wie in dieser Woche wird das auch kein Schal oder eine warme Mütze ersetzen.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.